das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Vor 35 Jahren veränderte sich die Landkarte in Osteuropa und Zentralasien. Die Sowjetunion zerfiel. Heute gibt es auf ihrem Gebiet 15 unabhängige Staaten. Damals glaubten viele, dass die Welt damit freier und sicherer werde. Stattdessen gab es Kriege, weil Russland die Entwicklung bis heute nicht akzeptieren will. Bundesaußenminister Wadephul war heute in Charkiw im Nordosten der Ukraine, ganz nahe an der Front des blutigsten dieser Kriege. Weil die Ukraine morgen ihren Unabhängigkeitstag feiert, wollte die Bundesregierung ein diplomatisches Zeichen der Solidarität setzen. Ein Besuch in der Hauptstadt Kiew gilt als kleines, aber einer in Charkiw in der Nähe der Front als starkes Zeichen. Dort leben 1,4 Millionen Menschen, die dem Beschuss von Drohnen und Raketen noch viel stärker ausgesetzt sind als die in den Regionen weiter im Westen. Unsere Berliner Korrespondentin Claudia Buckenmeier war dabei.
Sie warten auf den deutschen Außenminister. Treffpunkt ist ein Kellerraum in Charkiw. Diese Studierenden haben wegen des Krieges fast nur Online-Seminare. Ab Herbst soll es wieder in Präsenz losgehen, aber nur im sicheren Untergrund. Der Wunsch einer Studentin überrascht daher nicht. Wir brauchen mehr Schutzräume. Wir brauchen mehr Räume für Studenten und Lehrende, um sicher zu studieren, ohne jedes Risiko. Sie sind dankbar für die Hilfe, die sie bekommen, aber sie sorgen sich auch, vergessen zu werden. Manchmal haben wir das Gefühl, dass es nicht reicht wegen der dunklen Zeiten hier. Wir sind auch müde und manchmal verärgert, nicht über Europa, sondern über die ganze Welt. Sie mussten sich jung an ein Leben im Krieg gewöhnen. Ein paar Stunden zuvor hat sich die Autokolonne von Außenminister Wadephul auf den Weg nach Charkiw gemacht, vorbei an Tankstellen, die von der russischen Armee zerstört wurden. Alle paar Minuten Luftalarm. Außenminister Wadephul erlebt, was es bedeutet, in einem Kriegsgebiet zu leben, auch wenn die Stadt auf den ersten Blick relativ friedlich wirkt. Sein erster Termin, Gedenken zum Tag der Nationalflagge, einen Tag vor dem 35. Unabhängigkeitstag der Ukraine. Wadephul hat sich bewusst entschieden, an diesem Tag in die Nähe der Front zu fahren.
Es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf.
Das wird ihm hier hoch angerechnet. Es ist ein sehr wichtiges Signal, dass Charkiw lebt, dass die Stadt leben wird. Wir brauchen hier weitere Unterstützung, damit Charkiw bestehen kann. Die Rektorin der Universität bringt den Minister in den Keller. Die Studierenden hoffen, viele Fragen stellen zu können. Doch Politiker haben meist viel zu wenig Zeit. Nur zwei kommen zu Wort. Wadephuls Botschaft.
Wenn dieser Krieg einmal zu Ende ist, dann haben wir auch mit Sicherheit einen großen gemeinsamen Schatz, dass wir uns kennen. Und daraus können wir, Deutschland und die Ukraine, glaube ich, für die Zukunft sehr viel machen.
Aber noch ist der Krieg nicht zu Ende. Die Folgen sieht Wadephul unter anderem in einem Bahndepot, das wie eine Art Mahnmal wirkt. Der deutsche Außenminister will mit den neu gewonnenen Eindrücken andere Staaten überzeugen, mehr zu helfen.
Mit Außenminister Wadephul habe ich nach seiner Rückkehr aus Charkiw in Kiew gesprochen, wie Sie gleich an den Kirchenglocken im Hintergrund hören werden, zur vollen Stunde um 21 Uhr. Guten Abend, Herr Wadephul.
Guten Abend, Herr Schönenborn.
Sie haben einen ungewöhnlichen Tag hinter sich. Außenminister reisen selten in die Nähe einer Kriegsfront. Was war für Sie persönlich der prägende Moment dieses Tages?
Na, der prägende Moment war einfach Menschen zu erleben, Studenten, aber auch Beschäftigte der Stadt, Soldatinnen, Soldaten, Menschen aber auch einfach auf der Straße, die trotz der Frontnähe, 30 Kilometer vor der Front, trotz der ständigen Bedrohung, trotz der Luftalarme, die ständig ausgelöst werden, in einer Art und Weise sicher waren, ich möchte fast sagen unbekümmert waren, aber sich ihrer Sache sicher das waren, dass sie dieses Land verteidigen wollen, dass sie genau da jetzt sein wollten, wo sie waren. Das hatte ich so nicht erwartet. Ich hatte nach 4 Jahren Krieg gedacht, es wären wundgescheuerte Menschen mit den Nerven am Ende. Und das war ganz anders. Und das ist eine bemerkenswerte Einstellung, von der wir uns vielleicht auch eine Scheibe abschneiden können.
Das Land braucht nichts dringender als Munition für die Patriot-Abschussrampen zum Abfangen der ballistischen russischen Raketen. Es sterben ständig unschuldige, unbeteiligte Menschen, weil die Ukraine an dieser Stelle wehrlos ist. Damit haben Sie sich vor einigen Wochen auch auf dem NATO-Gipfel beschäftigt. Wann kommen Patriot-Raketen in relevanter Zahl?
Sie kommen, wir steigen auch in die Produktion gemeinsam ein. Wir produzieren in Deutschland, auch für die Ukraine. Und ich habe jetzt noch einmal vor allen Dingen in dieser akuten Situation des Herbstes und auch vor dem Winter mich an europäische Partner gewandt, an außereuropäische Partner gewandt, von denen wir wissen, dass sie noch Systeme zur Verfügung haben. Und sie dringend gebeten, darüber nachzudenken, ob sie die der Ukraine zur Verfügung stellen könnten. Da ist mir eine ehrliche Prüfung zugesagt worden nochmal. Niemand hat es abgelehnt. Und ich werde jetzt diese Gespräche wieder aufnehmen nach diesem Besuch hier in Kiew und sagen können, ich war hier und ich habe es selber miterlebt. Meine Delegation hat es miterlebt. Es gibt ständig Luftalarm. Man muss sich ständig in Shelter bewegen, man muss sich ständig schützen. Es ist ein wahnsinniger Raketenkrieg, ein Drohnenkrieg, den Putin gegen die Bevölkerung führt. Und da braucht die Ukraine Schutz. Und da ist jedes System, was wir aus unseren Beständen entnehmen und hier zur Verfügung stellen, einfach ein System, was Menschenleben schützt und was einen Dienst für unsere Freiheit leistet.
Herr Wadephul, damals vor 6 Wochen haben wir auch gesprochen in dieser Sendung. Ich habe Sie das Gleiche gefragt und Sie haben auch damals gesagt, wir führen Gespräche. Werden auch Sie langsam ungeduldig?
Nein, ich werde nicht ungeduldig, sondern ich weiß ganz genau, was ich will und was ich für richtig halte und was wir für richtig halten. Das ist ja nicht meine Privatmeinung, das ist die Meinung der NATO-Verbündeten, der europäischen Verbündeten, vor allem die feste Meinung der Bundesregierung, die ja da auch in einer Tradition mit ihrer Vorgängerregierung steht. Und da haben wir eine breite Mehrheit des Deutschen Bundestages und auch der Bevölkerung hinter uns. Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir unterstützen sie. Und wir machen damit deutlich, Putin wird militärisch seine Ziele nicht erreichen. Und je früher er das einsieht und je früher er zu Verhandlungen bereit steht, umso besser. Natürlich werden wir auch Initiativen ergreifen, die ihn veranlassen sollen, Gespräche zu führen. Ich werde mit Marco Rubio morgen telefonieren. Ich werde mit anderen Außenministern aus dem arabischen Raum in den nächsten Tagen sprechen. Natürlich, wir machen auch diplomatisch alles, was unsere Aufgabe ist. Aber die Kernbotschaft ist, wir stehen an der Seite der Ukraine.
Diese Botschaft soll auch Ihr Besuch ausdrücken. Präsident Zelensky hat deutlich gemacht, ja, Deutschland sind die stärksten Unterstützer, aber es fehlt erheblich Geld, um alle Waffen zu bezahlen. Nach den Eindrücken, die Sie jetzt haben, müssen wir noch mehr leisten?
Es fehlt in der Tat Geld, das ist richtig, das ist auch mir hier so geschildert worden. Wir haben das gerade heute Abend noch einmal im Detail mit dem neuen Verteidigungsminister besprochen und das muss ich jetzt aufnehmen, das muss ich mit nach Berlin nehmen, das muss ich mit nach Brüssel nehmen, die Beratung mit den europäischen Außenministern, das muss ich vor allen Dingen mit unserem Finanzminister, mit Lars Klingbeil, erörtern, was wir dort noch machen können, was andere dort noch machen können und was wir vielleicht an Geldern für das nächste Jahr schon vorgesehen haben, was man etwas vorziehen kann. Das wird wieder eine Gemeinschaftsaufgabe für viele werden. Ich kann nicht sicher sagen, ob und wie wir das erledigen können, aber ich glaube, wir müssen auch an dieser Stelle ganz klar an der Seite der Ukraine stehen. Wir müssen ihr helfen, denn jeder muss wissen, Putin darf diesen Aggressionskrieg hier nicht gewinnen. Das wäre nicht nur eine Niederlage für die Ukraine, für die Menschen, für die Menschenrechte, für das internationale regelbasierte System, sondern es wäre auch eine Niederlage für Europa. Und das können wir vermeiden, das müssen wir vermeiden und das werden wir auch gemeinsam mit den Ukrainerinnen und Ukrainern schaffen.
Herr Wadephul, in der Ukraine hat der Präsident einige Probleme. Er hat Personalrochaden gemacht, die zu großen Protesten geführt haben. Er hat Korruptionsfälle gehabt. Es gibt jetzt von einem ehemals populären Minister die Forderung nach Neuwahlen. Wie stabil ist diese Ukraine noch?
Ich habe hier eine stabile Ukraine erlebt. Ich habe den neuen Verteidigungsminister heute getroffen. Ein sehr gefestigter Mann, der aus dem Militär kommt, der das Vertrauen der Militärführung hat, was ja wichtig ist. Er hat das Vertrauen des Präsidenten ohnehin. Und er hat ein sehr, sehr gutes Ergebnis im Parlament in der Rada hier bekommen. 100 Stimmen mehr als erforderlich wären etwa. Also das ist sehr stabil. Es hat dann Untersuchungen gegeben, auch gegen eine Mitarbeiterin des Präsidenten wegen Korruptionsvorwürfen. Das ist durchgeführt worden und das zeigt mir, dieses System fängt an, effektiver und besser zu werden. Es wird auch dann untersucht gegen Korruption, wenn der Präsident betroffen ist. Und deswegen, glaube ich, ist das ein wirklich stabiles System. Natürlich immer noch ein System, das sich in Richtung Europa entwickelt. Aber Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung, parlamentarische Bestätigung von Ministern, all das funktioniert. Und das ist mir sehr stabil vorgekommen. Ich reise sehr viel beruhigter nach Berlin zurück, als ich hierher gereist bin.
Herr Wadephul, vielen herzlichen Dank. Guten Abend nach Kiew und dann gute Rückreise.
Herzlichen Dank. Schönen Abend nach Hamburg.
Der Sommer ist auf der Zielgeraden. In 13 Bundesländern hat die Schule schon begonnen oder startet am Montag. Und auch die Zeit der Sommerinterviews in ARD und ZDF mit den Vorsitzenden der Bundestagsparteien geht zu Ende. Die beiden stärksten Parteien sind in diesem Jahr in der ARD zum Schluss dran. Nächste Woche der CDU-Vorsitzende Merz und heute AfD-Chef Tino Chrupalla. Natürlich ging es nicht nur um Bundespolitik, sondern um die Landtagswahlen, die im September anstehen. Kilian Pfeffer hat zugeschaut.
AfD-Chef Tino Chrupalla bei Markus Preis im ARD-Sommerinterview. Doch sommerlich leicht sind die Themen nicht. Es geht auch um das Umfeld von Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Enge Mitarbeiter haben eine neonazistische Vergangenheit. Zum Beispiel Patrick Haar, Siegmunds Pressesprecher, eine Schlüsselfigur. Haar war in der HDJ, der heimattreuen deutschen Jugend, eine Organisation, die 2009 verboten wurde, wegen ihrer Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus. Die HDJ steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD, ehemalige Mitglieder wollte man auf Distanz halten. In der HDJ war auch Laurenz Notdurft. Er war dort in führender Position, zweiter Bundesführer. Notdurft ist Anwalt, er arbeitet für die AfD-Landtagsfraktion. AfD-Chef Chrupalla sieht kein Problem.
Ich sehe in der Mitgliedschaft, seitdem diese Personen in der AfD sind, keine Rechtsverstöße, keine Verstöße, die in irgendeiner Weise juristisch geahndet werden mussten.
Relevant könnte das werden, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt tatsächlich in Regierungsverantwortung kommen würde. Für Co-Chefin Alice Weidel, heute Abend im ZDF-Sommerinterview, ist die Sache schon vor der Wahl völlig klar.
Wir werden regieren, wir werden in den ersten Bundesländern regieren, nicht nur in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, und wir werden auch im Bund regieren.
AfD-Spitzenkandidat Siegmund hat ausgeschlossen, einen Koalitionspartner zu suchen, wenn die Partei nicht die angestrebte absolute Mehrheit bekommen sollte. AfD-Chef Chrupalla findet diese Haltung okay.
Erstmal ist es ja seine Entscheidung, er ist Ministerpräsidentenkandidat, wie er regieren will. Und das ist, da wird sich auch der Bundesvorstand in diese Entscheidung nicht einmischen. Gleichwohl wird man auch nach der Wahl sehen, wie die Mehrheitsverhältnisse überhaupt sind, wer überhaupt gesprächsbereit ist.
Angesichts der ausgetrockneten Flüsse, Waldbrände und Hitzetoten in diesem Sommer wurden Weidel und Chrupalla auch zum Klimawandel befragt. Weidel lehnt Klimaschutzmaßnahmen ab.
Wir halten von diesen ganzen Schleifen des industriellen Kerns und auch die Versperrung der Innenstädte für den angeblichen Klimaschutz halten wir überhaupt nichts.
Für mich war das ein ganz normaler Sommer. Ja, es gab Trockenperioden, es gab auch lange Regenperioden. Wir haben jetzt aktuelle, auch im August, normale Temperaturen. Also ich sehe da auch viel Panikmache.
Der Faktencheck ergibt, diese Aussage ist nicht haltbar. Im Juni und Juli war es in Westeuropa so heiß wie noch nie. Und lange Regenperioden gab es auch nicht.
Die USA und Kanada sind ganz besondere Nachbarn. Die Länder sind eng miteinander verflochten, wirtschaftlich, kulturell und sogar sportlich. Sie haben eine gemeinsame Eishockey-Profiliga. Eine Meisterschaft für Mannschaften aus zwei Ländern. Nun wird gerade aus dem Zollstreit zwischen diesen beiden Ländern ein Handelskrieg, von dem selbst Eishockeyschläger betroffen sind. US-Präsident Trump hatte wie üblich einseitig höhere Zölle angekündigt, um zu verhandeln. Kanada aber blieb hart und verhängt Gegenzölle. Sarah Schmidt in Washington, das ist ja stark eskaliert in kurzer Zeit. Gibt es noch eine Chance auf Frieden, bevor der Handelskrieg so richtig losgeht?
Das hat ja zwei Aspekte. Die eine Frage ist die nach den politischen Beziehungen. Ich war damals kurz nachdem die Trump-Administration gestartet ist im kanadischen Grenzgebiet unterwegs. Da haben mir die Leute erzählt, sie hoffen, dass man die guten Beziehungen erhalten kann. Seitdem ist viel passiert. Trump hat immer wieder auch gefordert, dass Kanada 51. Staat werden sollte. Und mittlerweile sagt die Mehrheit der Kanadierinnen und Kanadier, dass sie den harten Kurs ihrer Regierung sehr wichtig finden. Die zweite Frage ist dann aber, kommt man wieder an den Verhandlungstisch? Spricht man weiter? Es gibt auf beiden Seiten, sowohl in Kanada als auch hier in den USA, mahnende Stimmen, die sagen, das darf nicht weiter eskalieren, denn solche Zölle und eine Spirale, eine Abwärtsspirale mit den Zöllen schadet natürlich der Wirtschaft auf beiden Seiten. Und insofern ist eben die Frage, spricht man weiter? Bisher haben wir dazu keine offiziellen Statements, aber die Gegenzölle Kanadas sollen ja auch erst in gut 2 Wochen in Kraft treten. Und insofern mal sehen, was diesbezüglich die nächsten Tage bringen.
Sehen wir, Sarah. Vielen herzlichen Dank. Und wir bleiben in den USA. Es gibt auch 2026 noch Sportarten, die Männersache sind. Profi-Baseball in den USA, da sind die Männer unter sich. Da war man schon mal weiter. In den 1940er Jahren gab es nämlich für kurze Zeit Frauenteams und eine All-American Girls Professional Baseball League. Der Grund war einfach: Männermangel. Die Profis waren im Zweiten Weltkrieg an der Front oder sollten bald dahin. Und da stand der Ligabetrieb vor dem Aus und damit auch ein gutes Geschäft. Also übernahmen die Frauen, aber nur bis Kriegsende, dann wurden sie nicht mehr gebraucht. Nun startet wieder eine professionelle Baseball-Frauenliga aus Springfield im mittleren Westen, Torben Burgers.
Für sie ist es die Erfüllung eines Lebenstraums, Profi-Baseball ausschließlich für Frauen. Ashton Lansdale hat mit 4 Jahren angefangen, jetzt mit 25 ist sie Kapitänin der Los Angeles Queens. Für sie geht es um weit mehr als nur um Sport.
Es bedeutet für viele Menschen einfach alles. Für kleine Mädchen, die zu uns aufschauen, genauso wie für ältere Frauen, die sich vor Jahren in den Baseball verliebt haben und nie die Chance hatten, selbst zu spielen.
Ihre historischen Vorbilder mussten noch Röcke tragen und haben große Fußstapfen hinterlassen. 9 Jahre lang füllten sie im Zweiten Weltkrieg eine Lücke, als die Männer an die Front geschickt wurden und deren Liga pausieren musste. Filmisch unsterblich gemacht durch Hollywood mit Tom Hanks und Gina Davis in den Hauptrollen.
Das ist von allen hier der Lieblingsfilm. Wir können uns sehr gut damit identifizieren und es ist toll zu sehen, wie alles angefangen hat in den USA.
Alle Spiele der neuen Liga finden im Robin Roberts Stadion in Springfield, Illinois statt. 4 Mannschaften, 6 Wochen. Gegnerinnen der Queens heute sind die San Francisco Firebells. Platz 1 gegen Platz 2, ein Spitzenspiel. Die Stimmung entsprechend gut. Viele Fans scheuen weder Kosten noch Mühen. Familie Neal ist extra aus Arizona angereist.
Als Kind war ich zu nervös, um mit den Jungs zu spielen. Hätte es damals eine Baseball-Liga für Frauen gegeben, wäre ich wahrscheinlich mit dem Sport groß geworden. Das können meine Nichten jetzt nachholen, wenn sie wollen.
Gekommen sind rund 2000 Zuschauer, mehr als doppelt so viele hätten reingepasst. Managerin Justine Siegel ist trotzdem optimistisch, dass die Liga Erfolg hat.
Profisport für Frauen erlebt einen Aufschwung. Die Leute haben entdeckt, dass es Spaß macht, uns zuzusehen und dass wir ehrgeizig sind. Diese Welle können wir nun reiten.
Für Ashton könnte der Abend nicht besser laufen. Ihr erster Home Run der Saison bringt den Queens den verdienten Sieg nach zwischenzeitlichem Rückstand. Die Krönung einer guten Leistung. Bleibt nur noch eine Hoffnung.
Wir wollen, dass sich noch mehr Menschen für den Frauenbaseball begeistern. Deshalb möchten wir mehr Mannschaften gewinnen und ihm landesweit sowie weltweit zu mehr Bekanntheit verhelfen. Dafür sind wir hier.
Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Fans. Und die sind zumindest an diesem Abend voll auf ihre Kosten gekommen.
Und damit noch zum Wetter. Carsten, was bringt uns der Montag?
Ja, der Montag bringt vor allem auch im Norden Deutschlands, wo es heute bewölkter war, zum Teil auch ziemlich nass, deutlich mehr Sonnenschein. Denn die Tiefdruckgebiete ziehen erstmal weiter. Wir sehen hier noch letzte Schauer in Vorpommern. Dort gab es heute richtig viel Regen, aber dieses Tief zieht Richtung Nordosten ab. Und bevor der nächste Regen hier im Südwesten ankommt, dauert es mindestens bis Dienstag. Aber am Dienstag und Mittwoch wird es dann in der Südwesthälfte ziemlich durchwachsen. Dafür aber wieder wärmer. Das Wetter konkret für die nächsten 24 Stunden. Letzte Schauer in der Nacht noch in Vorpommern. Morgen Nachmittag kann es dort nochmals einen kurzen Schauer geben. Ansonsten tagsüber ziemlich wenig Wolken, viel Sonnenschein. Erst am späten Nachmittag zieht dann wieder dickere Bewölkung im Südwesten heran. Und dann kann es auch zum Abend im Hochschwarzwald nochmal einen Schauer oder ein Gewitter geben. Die Temperaturen heute Nacht oftmals einstellig, vor allem in der Mitte. Hier nur 3 bis 8 Grad, drumherum 10 bis 15 Grad. Tagsüber 21 bis 24 Grad, im Breisgau morgen schon wieder bis zu 29 Grad. Und sonnig und warm geht es dann auch vor allem für die Nordhälfte weiter. Am Dienstag im Westen und im Süden Regen oder Gewitter. Und diese Regenschauer und Gewitterwolken erreichen am Mittwoch die Mitte. Aber wie gesagt, der Norden bleibt sonnig und die Temperaturen steigen bis Mittwoch auf rund 25 bis 30 Grad.
Danke, Carsten. Und das waren dann unsere Tagesthemen am Sonntag. Morgen startet Ingo Zamperoni mit Ihnen in die neue Woche. Kommen Sie gut rein. Tschüss und lassen Sie es gut gehen.